wenn Menschen in Angst arbeiten, also ständig befürchten müssen, dass sie in Frage gestellt werden oder mit Fehlern bloßgestellt oder gar bestraft, dann entstehen keine Zustände, in denen Menschen sich irgendwie wohlfühlen oder ihre Potenziale abrufen könnten. Also da sind wir uns auch völlig einig und der Zusammenhang ist auch ganz schnell nachvollziehbar. Psychologische Sicherheit bedeutet im Kern, das psychische Grundbedürfnis nach Selbstwertschutz konsequent zu wahren. Dieses Bedürfnis ist kein irgendwie nettes Extra oder nice to have, sondern tief auch in unserer Biologie verankert. Und das wird leider häufig massiv unterschätzt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen, ihre Arbeit im Bereich der Erwachsenenbildung zu professionalisieren. In diesem Podcast spreche ich mit kompetenten Gästen über innovative Formen der Bildungsarbeit. Du gewinnst wertvolle Hinweise und Inputs rund um das Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Folge von Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute ist Andrea Matthäus bei mir zu Gast. Andrea ist erfahrene Trainerin und Coach für Führungskräfte und Inhaberin der Mirror of Success Business Network Academy. Sie arbeitet in der Team- und Organisationsentwicklung und begleitet Unternehmen im Kulturwandel. 2019 hat sie das Modell Mirror of Success entwickelt, ein praxisnahes Erfolgsmodell, das auf neurowissenschaftlichen Erkenntnissen basiert und psychologische Sicherheit in Teams konkret umsetzbar macht. Andrea, schön, dass du heute bei mir bist. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, hallo, lieber Ivo. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute hier sein darf.
Andrea, zu Beginn des Gesprächs wie immer meine Aufforderung, erzähl uns etwas aus deinem Leben.
Ja, ich lebe in der Nähe von Bremen in Norddeutschland mit meinem Lebensgefährten zusammen. Ich habe eine 20-jährige Tochter, die inzwischen in Stuttgart studiert. Wir haben zwei Katzen, die auch immer sehr dazu beitragen, dass man sich wohlfühlt und auch ja, den Stress, den die Arbeit so mit sich bringt, gut wieder runterkühlen kann. Und ich arbeite viel und arbeite sehr gern. Und wir werden uns ja noch ein bisschen weiter mit meiner Arbeit gleich beschäftigen.
Das ist interessant, dass du sagst, eine Tochter, die 20 ist. Unsere Tochter wird dieses Jahr 19 und mit Stuttgart verbindet mich natürlich auch, dass wir dort einmal in diesem legendären Ökoladen Neue Erde, glaube ich, ein wunderschönes Sofa, das es noch immer gibt, eingekauft habe. Sagt dir das etwas, diese Neue Erde Laden?
Nee, leider nicht. Also wir waren bisher zwar in der Innenstadt einmal bummeln, aber meistens kommt sie doch hier nach Hause, nach Norddeutschland, um auch hier ihre Freunde zu besuchen.
Okay, ich glaube, ich habe den Namen verwechselt, es heißt Grüne Erde und das ist schon in Deutschland ein Begriff, der Laden Grüne Erde. Und erzähl uns doch bitte etwas über deinen Werdegang. Was hat dich zu dieser Arbeit gebracht, mit Teams und Organisationskulturen dich auseinanderzusetzen?
Ja, ich bin da gewissermaßen Quereinsteiger, wie ja wahrscheinlich die meisten Trainer oder Coaches schon irgendwie eine andere Berufslaufbahn vorgeschaltet haben, so auch bei mir. Ich komme ursprünglich selbst aus dem Konzernleben und habe dort eben miterleben dürfen, wie Coachings, Kulturentwicklung und auch Workshops, wenn die wirklich ernst gemeint sind, sehr wirksam sein können und das Miteinander doch sehr nachhaltig verändern. Und in meiner aktiven Zeit, in meinem Angestellten-Dasein, fand damals eine Konzernschmelze statt, damit einhergehend eben auch wirklich ein tiefgreifender Kulturwandel. Und ja, den durfte ich ein Stück weit mit erleben und mitgestalten und hat in mir diesen großen Wunsch geweckt, selbst in diesem Feld aktiv zu werden. Und vor gut 20 Jahren habe ich dann auch diesen beruflichen Wechsel vollzogen. War mit die beste Entscheidung meines Lebens.
Da bin ich neugierig darauf, was du heute in diesem Gespräch noch einbringst. Und wir haben ja vereinbart, wir wollen vor allem dieses Modell anschauen, Mirror of Success. Genau. Und weißt du, für mich klingt das im ersten Moment so ein bisschen nach Selbstoptimierung, Success, so praktisch wie Spiegel, Spieglein an der Wand. Und als du mir davon erzählt hast, war ich neugierig und habe dir geantwortet, komm, das gibt ein Thema für ein interessantes Podcast-Gespräch. Und jetzt ist natürlich genial, wenn mein Netzwerk und die Zuhörerinnen und Zuhörer hier bei Education Minds mehr darüber erfahren. Mirror of Success. Andrea, was hat es mit diesem Modell auf sich?
Ja, das mit dem Spiegel stimmt tatsächlich, nur geht es eben bei dem Mirror of Success nicht darum, wer die Schönste im Land ist, sondern darum, dass ein Team oder eine Organisation in diesen Spiegel schaut und erkennt, fördern unsere Einstellung, unsere Haltung und Rahmenbedingungen, die wir unseren Mitarbeitenden hier bieten, das Miteinander wirklich oder bremst es so unsere Kultur und die Leistungsfähigkeit und Motivation der Menschen eher aus? Im Mirror of Success spiegeln sich die psychischen Grundbedürfnisse des Menschen, also Zugehörigkeit, Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz, Stimmigkeit, Orientierung und Kontrolle, sowie Lustgewinn und Unlustvermeidung. Diese Wahrung oder Förderung der psychischen Grundbedürfnisse sind die Basis jeder gesunden, leistungsfähigen Organisation. Und das wird sehr oft unterschätzt. Nur benennt die natürlich niemand alltagssprachlich so. Keiner spricht von seinem Grundbedürfnis nach Selbstwertschutz. Der Mirror übersetzt sozusagen diese elementaren psychischen Grundbedürfnisse in eine gängige Alltagssprache. Und so wird es dann griffig. Wenn wir von Wertschätzung, Respekt, Anerkennung sprechen, das ist allen wichtig, egal in welchen Workshops du bist, dann steckt dahinter das für Menschen elementar bedeutsame psychische Grundbedürfnis nach Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz. Und das können wir nicht einfach überspringen oder in leere Worthülsen packen. Echte Wertschätzung zahlt positiv auf dieses Bedürfnis ein und eröffnet so eine Grundlage für Vertrauen und echte Potenzialentfaltung für Mitarbeitende.
Gibt es dann auch Situationen, wo Menschen sich verletzt fühlen oder wo das Gegenteil der Fall wäre?
Genau, das wäre dann so der gegenteilige Spiegel, der Mirror of Breakdown. Und das passiert natürlich durch Micromanagement, Führung, die mit Angst und Druck einhergeht, eine schlechte Fehlerkultur, ausgeprägtes Silo- und Konkurrenzdenken in Unternehmen. Die lassen dann diese Grundbedürfnisse sehr schwach aussehen.
Und was bedeutet das konkret für die Mitarbeitenden? Sind das jetzt einfach so Elemente, wo du sagst, es wäre noch schön, wenn wir das in den Betrieben sehen würden, wenn die Mitarbeiter das erleben würden? Oder was ist der Vorteil insgesamt von dieser Zugangsweise, die du uns hier schilderst?
Genau, also es ist absolut kein Nice-to-have und die Führungskräfte spielen dabei natürlich eine sehr wichtige Rolle. In der Arbeit mit dem Mirror of Success wird dann jeder im Team und auch die Führungskraft eingeladen, wirklich genau hinzuschauen. Deshalb das Reflektieren der Mirror. Wie sieht unsere Kultur tatsächlich aus? Nicht nur, was schreiben wir uns Schönes ins Leitbild, sondern wie leben wir das auch? Was bestärkt uns, was schwächt uns? Und vor allem, natürlich sollen dann auch handlungsleitende Schritte entstehen, diese Kultur zu entwickeln, in der Menschen eben wachsen und auch wirklich ihre Potenziale entfalten können. Das ist im Kern diese Idee des Modells, ein einfaches, aber sehr wirksames Modell. Der Blick in diesen Spiegel zeigt, ob die Menschen in einer Organisation wirklich erfolgreich sein können, weil sie dort die psychischen Grundbedürfnisse erfüllt bekommen. Und es ist ganz wichtig, dass man bei dieser Arbeit dann auch wirklich ehrlich zu sich ist und die Menschen auch mit einbindet.
Eine schöne Darlegung, eine differenzierte Darlegung, die du uns hier lieferst über dieses Modell, eine Art Spiegelung, eine Art Reflexionshilfe. Genau. Und ich spüre auch wieder deine Freude und Begeisterung daran. Mhm. Und ich frage mich gerade, Andrea, welchen Dienst wolltest du der Menschheit damit leisten oder wenigstens innerhalb der Menschheit, der Subgruppe, welchen Dienst wolltest du den Führungskräften damit bieten?
Also erstmal ist ganz wichtig für mich, der Ansatz ist weg von dieser Methodenkiste, so wie man es häufig gemacht hat früher in Trainings und Seminaren, mach XYZ, du bekommst ein Rezept und dann bekommst du ein tolles Team dabei raus, sondern die Arbeit soll viel wirksamer und tiefgreifender sein. Ich arbeite seit vielen Jahren Führungskräften, Seminaren, Leitungsklausuren und habe da die psychischen Grundbedürfnisse nach Grawo auch immer wieder in den Mittelpunkt gestellt. Und auch dort die Führungskräfte reflektieren lassen, wie wird das in unserer Organisation erfüllt und wie stärken wir das Ganze auch. Und im Laufe der Zeit habe ich dann begonnen, diese immer wiederkehrenden Aspekte und Beobachtungen, die dort genannt wurden, systematisch zu sammeln. Daraus entstand zunächst eine einfache Tabelle, ein Werkzeug, um in dieser Arbeit mit Teams und Führungskräften noch gezielter vorgehen zu können. Und je mehr ich damit gearbeitet habe, desto deutlicher wurde, diese Sammlung spiegelt auf erstaunlich klare Weise wider, was Menschen im Arbeitsumfeld wirklich stärkt und bewegt. Und so war dieser Mirror of Success geboren. Seitdem erfreut sich der Mirror großer Beliebtheit als Reflexionsinstrument, als Gesprächsanstoß und als Werkzeug für die Entwicklung einer achtsamen und menschenzugewandten Kultur.
Ist dein Ziel immer noch das gleiche wie damals, als du angefangen hast, oder hast du heute ein anderes Ziel?
Nein, das ist nach wie vor das Ziel, was mich da von Anfang an begleitet hat, ist heute auch noch das Gleiche. Ich möchte Menschen, insbesondere diejenigen, die Verantwortung für andere tragen, dabei unterstützen, den eigenen Einfluss ihres Handelns auf das Wohlbefinden anderer bewusst wahrzunehmen. Genau deshalb lautet der Untertitel ja auch Awareness in Business. Also es geht hier vielmehr um Achtsamkeit, um den Umgang mit diesen psychischen Grundbedürfnissen, auch ein Stück weit wirklich die Verantwortung dafür zu übernehmen, anstatt irgendwie ein Methodenrezept abzuarbeiten. Und der Mirror soll wirklich eine praktische und sehr pragmatische Handreichung sein. Ein Werkzeug, das ganz schnell sichtbar macht, an welchen Stellschrauben man in der Organisation und im System drehen kann, um eine wirklich menschenzugewandte Unternehmenskultur entstehen zu lassen. Ja, und ein zentraler Baustein davon ist die psychologische Sicherheit, aber der Mirror geht noch darüber hinaus. Er umfasst also die gesamte Bandbreite der psychischen Grundbedürfnisse im Arbeitskontext und lädt dazu ein, gemeinsam Wege zu finden, auf denen dann Erfolg und Zusammenarbeit und Wohlbefinden Hand in Hand gehen.
Andrea, wir sprechen heute über dieses Modell Mirror of Success. Du bringst hier den Begriff psychologische Sicherheit ein. Wir hatten hier in der Podcast-Reihe auch schon Dr. Joachim Meyer auf Besuch. Er wohnt ebenfalls in Luzern, so wie ich. Und er hat das Luzerner Modell für psychologische Sicherheit entwickelt. In unserem Podcast-Gespräch ging es damals um sein neues Buch Psychologische Sicherheit durchgespielt, das er 2025 beim Business Village Verlag publizierte. Ich habe Joachim so in Erinnerung, dass er psychologische Sicherheit als einen zentralen Faktor für leistungsstarke, er sagt eben auch dramafreie Teams definiert. Er sagt, dass es im Prinzip um die Überzeugung innerhalb eines Teams geht, dass man dort in diesem Team auch zwischenmenschliche Risiken eingehen kann, ohne negative Konsequenzen wie vielleicht Demütigung oder Bestrafung befürchten zu müssen. Joachim Meyer geht sogar so weit, dass er sagt, psychologische Sicherheit sei der stärkste Prädikator für die Performance eines Teams. Und wenn diese psychologische Sicherheit fehlt, reagieren Menschen defensiv, was Transformationen und Lernprozesse blockiert. Teilst du diese Einschätzung, Andrea, oder was ist dein Verständnis von psychologischer Sicherheit?
Ja, das teile ich absolut und Joachim und ich sind auch viel im Austausch über dieses Thema. Also wir haben da vielleicht nur einen etwas unterschiedlichen Zugang, was sich allerdings wunderbar ergänzt. Also ja, ich bin absolut auch seiner Meinung. Wenn Menschen in Angst arbeiten, also ständig befürchten müssen, dass sie in Frage gestellt werden oder mit Fehlern bloßgestellt oder gar bestraft, dann entstehen keine Zustände, in denen Menschen sich irgendwie wohlfühlen oder ihre Potenziale abrufen könnten. Also da sind wir uns auch völlig einig und der Zusammenhang ist auch ganz schnell nachvollziehbar. Psychologische Sicherheit bedeutet im Kern, das psychische Grundbedürfnis nach Selbstwertschutz konsequent zu wahren. Dieses Bedürfnis ist kein irgendwie nettes Extra oder nice to have, sondern tief auch in unserer Biologie verankert. Und das wird leider häufig massiv unterschätzt. Wird dieser Selbstwert einer Person verletzt, also psychologische Sicherheit nicht gewahrt, etwa durch Beleidigung, lächerlich machen oder Offenlegung von Fehlern, Bestrafung, dann greift das direkt eines unserer fundamentalsten Sicherheitsmuster an. Denn unser Selbstwert ist ganz eng auch mit unserem Überlebensinstinkt verbunden. Und deshalb fühlen sich solche Verletzungen so bedrohlich an. Das heißt, das Konzept der psychologischen Sicherheit zahlt absolut auf dieses Grundbedürfnis nach Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz ein. Unter Bedingungen von Angst und Misstrauen kann auch keiner kreativ oder innovativ arbeiten. Also wer das mal erlebt hat, weiß sofort, wovon ich spreche. In einem solchen Klima können Menschen weder sich selbst noch anderen irgendwie wirklich vertrauen. Und genau damit geht auch das verloren, was erfolgreiche Zusammenarbeit überhaupt erst möglich macht. Also deshalb, ja, ich stütze das absolut.
Wir könnten folglich schon an dieser Stelle vom Gespräch mal festhalten, wenn es darum geht, über ein Fundament gelingender Zusammenarbeit zu sprechen, dort gehört psychologische Sicherheit unbedingt dazu.
Absolut, genau. Und darüber hinaus geht es auch noch um mehr. Im Mirror nämlich eben um die Achtung und Wahrung auch der anderen so zentralen psychischen Grundbedürfnissen, wie es auch im Mirror beschrieben wird. Also Wertschätzung und Respekt, ganz klar die zentralen Faktoren. Allerdings sind auch Grundbedürfnisse, die in der psychologischen Sicherheit in diesem Konzept weniger vorkommen, nämlich das Bedürfnis zum Beispiel nach Orientierung und Kontrolle, auch wichtig. Menschen brauchen relevante Informationen, ganz klar auch Transparenz über Entscheidungen, Klarheit über ihre Rolle, Aufgaben, Verantwortlichkeiten und auch über ihre Handlungsspielräume. Auch hier müssen Menschen sich sicher fühlen können. Da reicht es nicht, aus meiner Sicht einfach nur irgendwie nett zu sein und auch gut miteinander umzugehen, sondern Führung muss auch für diese Klarheit sorgen in einer Organisation. Und diese Aspekte werden im Konzept der psychologischen Sicherheit nicht so sehr berücksichtigt. Dort steht eben vor allem dieser Schutz der Wahrung des Selbstwerts einer Person im Team im Vordergrund. Man könnte also sagen, Mirror of Success fasst die psychologische Sicherheit auch als einen Ausdruck und gleichzeitig die Voraussetzung für die Erfüllung der psychischen Grundbedürfnisse nach Selbstwertschutz mit ein und ist auch selbstverständlich ein zentraler Faktor für Leistungsfähigkeit und auch für die Gesundheit von Mitarbeitenden. Also ich arbeite mit dem Mirror auch sehr viel im Bereich Gesundheit.
Bei mir löst das gerade ganz viel positive Resonanz aus, Andrea. Ich bin ja als Trainer und als Workshopleiter und auch in der Beratung für Bildungskonzepte in der Schweiz und international unterwegs. Und wenn ich Trainings durchführe zum Thema Erwachsenenbildung und wie können wir diese Arbeit auch professionalisieren, sage ich, zu Beginn gehört doch immer so eine Phase der Orientierung dabei, wo man den Teilnehmenden nach der Begrüßung sagt, wie die Struktur ist, wann die Pausen sind, was die Lernziele sind, wann der Abschluss ist, wo sich die digitale Pinnwand befindet, wo man sich zusätzliche vertiefende Informationen holen kann. Das sind ganz wichtige Elemente auch für gelingende Lernsituationen.
Auf jeden Fall. Also ich würde da gerne noch hinzufügen, wo dann auch Orientierung ganz eng verknüpft ist mit psychologischer Sicherheit. Ob du plötzlich jemanden ganz spontan aufrufst und sagst, Ivo, jetzt erzähl doch mal deine Ergebnisse. Oder dass sie sich schon darauf vorbereiten können, wann gibt es hier einen vortragenden Teil oder nicht. Also da siehst du auch, da verknüpfen sich diese Grundbedürfnisse sogar ganz eng miteinander.
Fantastisch. Lass uns hier gleich mal ein Experiment machen. Wir sind ja in der Podcast-Reihe Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich will dir mal in kurzer Zeit eine Reihe von Begriffen, ich orientiere dich jetzt auch, Andreas, werden drei Begriffe sein, die will ich dir zuspielen. Und du hast aber die Einschränkung, du darfst maximal mit drei Sätzen antworten.
Ui.
Bist du bereit?
Ja.
Okay, der erste Ball kommt auf dich zugeflogen. Mirror of Success, was sind die zentralen Bausteine von diesem Modell?
Das ist einfach. Das sind die psychischen Grundbedürfnisse nach Klaus Grawe, alltagssprachlich übersetzt und mit handlungsleitenden Impulsen noch versehen.
Ball Nummer zwei. Wem hilft das Modell Mirror of Success?
Eigentlich allen Menschen, die mit anderen zusammenarbeiten und dabei erfolgreich, aber auch gesund bleiben wollen.
Wie kann man eine positive Fehlerkultur fördern?
Ja, indem Menschen sich schätzen gegenseitig und Vertrauen als Grundlage mitbringen, das auch wirklich pflegen, auch die Grundannahme haben, dass Fehler passieren können oder sogar hilfreich, wenn Lernschritte in Optimierungsprozessen oder in der Lösungsfindung auch wirklich helfen. In komplexen Angelegenheiten kommt das natürlich häufig vor. Try and Error.
Ich habe jetzt gesagt, du kriegst drei Bälle und jetzt mache ich die Überraschungsfrage, nämlich die vierte Frage. Andrea, Urlaub in den Bergen oder Ferien am Meer?
Am Meer, am Strand mit Sonnenschein.
Fantastisch. Ich habe dich auch am Schluss noch versucht, ein bisschen aus der Reserve zu locken. Und ich würde jetzt gerne mit dir diese psychischen Grundbedürfnisse in diesem Gespräch noch ein bisschen vertiefen. Wenn wir jetzt von dir diese Darlegung und Ausführung zur psychologischen Sicherheit erhalten haben und auch gehört haben, dass das in deinem Modell eine zentrale Rolle spielt, frage ich mich gerade, welche dieser Bedürfnisse werden in Führung und Organisationen nach deiner Erfahrung am häufigsten verletzt? Und das kann ja vielleicht auch ganz unbewusst geschehen.
Ja, total. Also ich glaube, dass die meisten Unternehmen, oder ich kenne keins, irgendwie Leitbild haben. Da steht ja auch all das drin. Vertrauen, Respekt und Wertschätzung. Und unter Stress oder auch wenn Menschen sich sehr geärgert haben, dann wird das gern einfach mal ausgesetzt. So als hätte das irgendwie in diesen Momenten keine Bedeutung. Und häufig wird dann versucht, einfach so nahtlos wieder dran anzuknüpfen. Und das funktioniert eben nicht, weil wenn wir den Selbstwert verletzt haben, dann ist auch ein Stück weit dieses Vertrauen zerstört. Und das braucht erstmal wieder aufzubauen. Also mir fällt immer wieder auf, dass es gerade Führungskräften häufig schwerfällt, da eine eigene Impulskontrolle und eine gute Selbstregulation mitzubringen und sich auch darin zu üben. Also da wäre schon sehr, sehr viel gewonnen, wenn man erst gar nicht so viel Porzellan zerschlägt. Aber das ist das, was ich am häufigsten höre, auch gerade in Analysen in der betrieblichen Gesundheit.
Du bringst hier nochmal das Thema Achtsamkeit oder auch überlegt und klug kommunizieren ein. Ich habe natürlich zur Vorbereitung für unser Gespräch mich im Netz umgeschaut. Ich habe auch einige deiner Blogbeiträge gelesen. Ich habe auch gesehen, dass du bei der Haufe Akademie arbeitest. Und dort habe ich bemerkt, du bist ganz eng mit aktuellen neurowissenschaftlichen Erkenntnissen unterwegs. Ich habe eine Aussage mir rausnotiert und wollte sie heute ins Gespräch mitnehmen. Und diese Aussage lautete, dass du in einem Beitrag geschrieben hast: Wir können unsere eigene Software hacken. Und hier frage ich mich, Andrea, wie können wir uns das vorstellen? Kann ich meine eigene Software hacken? Und was bedeutet das konkret für die Führungskräfteentwicklung oder für die Persönlichkeitsentwicklung?
Ja, das ist eine spannende Frage, Ivo. Das Zitat stammt tatsächlich von David Eagleman, von einem sehr bekannten Hirnforscher. Und ich bin ja auch Mitglied in der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement. Das heißt, ich arbeite sehr häufig und immer wieder sehr, sehr gern mit diesen neuropsychologischen Wirkmechanismen. Und wenn Menschen die verstehen, dann können wir gewissermaßen die eigene Software hacken, weil dann können wir Einfluss nehmen, mehr als wenn uns unsere Emotionen einfach lenken und wir diesen Impulsen folgen. Und dieses Wissen, das kann uns helfen, wenn wir es wirklich verstehen, die eigenen Emotionen besser zu begreifen, besonders in Situationen, in denen Stress oder Angst unsere Reaktion ganz stark beeinflusst. Statt dann impulsiv oder vorschnell sehr emotional zu handeln, gewinnen wir dadurch wirklich neue Denk- und Handlungsoptionen und können einfach klüger reagieren. Wir sind unseren Impulsen also gar nicht einfach nur ausgeliefert, sondern können auf Basis dieser Verständnisgrundlage ganz bewusst andere Entscheidungen treffen und ein anderes Verhalten entwickeln. Deshalb ist auch für mich immer das Motto: Lead yourself, lead others, lead business. Also beginne bei dir selbst, also Führungskraft, sich auch mit diesen Verhaltensweisen auseinanderzusetzen und die dann auch wirklich gezielt zu ändern. Das ist auch ein Großteil meiner Arbeit, unter anderem auch bei der Haufe Akademie. Das stärkt eben die Fähigkeit für die eigene Impulskontrolle und zur Selbststeuerung, sodass wir da nicht so viel Porzellan zerschlagen, sondern vielleicht eher zu guten Lösungen als zu schnellen Lösungen kommen.
Bei mir macht es gerade im Kopf oben eine Verbindung, weißt du, mit dem großen, großartigen Viktor Frankl.
Ja.
Und wenn ich es richtig erinnere, seine Aussage zwischen Reiz und Reaktion, da gibt es einen Zwischenraum.
Genau.
Und es geht darum, diesen Zwischenraum zu erkennen, zu würdigen und eben auch proaktiv zu nutzen. Und ich verbinde das für meine nächste Frage gern mit dem Konzept von New Work. Wir sind im Zeitalter der vielfach propagierten, auch kritisierten New Work-Ansätze. Und es ist ja tatsächlich so, dass viele Mitarbeitende, beispielsweise in Bildungsorganisationen und grundsätzlich viele Führungskräfte, von Organisationen im Moment ganz viel Unsicherheit erleben, Komplexität und einen wachsenden Veränderungsdruck. Wenn wir jetzt auf diese Führungskräfte fokussiert in Schulen, Ausbildungsbetrieben, an Hochschulen oder Universitäten schauen, was sind deine Gedanken, Andrea? Was brauchen diese Führungskräfte heute, um Sicherheit den Mitarbeitenden, ihrem Team geben zu können, auch wenn vielleicht die Herausforderungen im Moment so groß sind, dass diese Führungskräfte selber noch nicht alle Antworten dazu haben?
Genau, das ist ja eine Situation, die wir alle auch vorfinden. Und New Work, möchte ich nochmal einmal vorweg sagen, wird häufig verwechselt mit Dudes-Kultur. Und wir stellen Kickertisch hin und haben irgendwie Casual Friday und kommen alle in Jogginghose dann zur Arbeit. Das ist damit nicht gemeint, sondern das ist viel tiefgreifender. Und auch hier hat es ganz viel mit Awareness, also damit zu tun, sich das bewusst zu machen, dass wir in dieser komplexen Realität leben, wo wir eine enorm große Veränderungsgeschwindigkeit erleben. Es ist ja auch dieses Akronym VUCA, volatil, unsicher, komplex und eben Ambiguität, also auch Mehrdeutigkeit, Widersprüchlichkeit. Das sind einfach die Rahmenbedingungen, die wir jetzt vorfinden. Und mit alten Rezepten und den Lösungsansätzen aus der Vergangenheit kommen wir einfach nicht mehr weiter. Und diese Gleichungen wie früher A gleich B und A gleich A und B gleich B, das geht so nicht mehr auf. So dieser tiefgreifende, auch technologische Wandel, enorme Veränderungsgeschwindigkeit. Das führt zu einer Multioptionalität, die viele Situationen auf den ersten Blick kaum noch vollständig erfassbar machen. Das heißt, wir irren uns immer häufiger, wir denken viele Dinge gar nicht mit, und es braucht dann immer wieder dieses multidimensionale Denken, den Mut auch zu forschen, zu experimentieren und ausprobieren. Denn die eine beste Lösung, das gibt es ganz selten. Meistens existieren einfach ganz viele Parallellösungen und Wege nebeneinander. Und diese Dynamik der Veränderung, das ist eben genau das, was, wo wir mehr Orientierung auch reinbringen wollen. Und wie gesagt, diese alten Rezepte funktionieren nicht mehr. Wir brauchen da ganz neue Denk- und Handlungsrahmen, um diese wachsende Komplexität der Gegenwart und auch der Zukunft, da wird auch noch einiges auf uns zukommen, damit wir das überhaupt bewältigen können.
Andrea, heute in diesem Gespräch zu Beginn, ich mache mir laufend ja Notizen, währenddem ich dir zuhöre, habe ich mir das Stichwort Fehlerkultur notiert. Und ich verbinde das eben auch mit meinem Nachlesen und Nachforschen in deinen Blogartikeln und in deinen Beiträgen. Das scheint ein zentrales Thema bei dir zu sein, Fehlerkultur. Und weißt du, wenn ich als Trainer unterwegs bin in der Schweiz, bald wieder oben in Schleswig-Holstein, im Norden von Deutschland, dann plädiere ich ja immer dafür, dass Lehrende einladende Verhältnisse schaffen. Ich erkläre dann das jeweils so, ich sage, versucht einladende Verhältnisse zu schaffen, damit sich die Teilnehmenden wohlfühlen, damit sie sich getrauen einzubringen, damit sie auch das Wort ergreifen. Und ich stelle mir vor, dass so dann in der Lernsituation auch eine positive Fehlerkultur entstehen kann. Ich bin neugierig von dir zu hören, wenn du mit Führungskräften arbeitest, wie gehst du mit ihnen vor, was sind deine Empfehlungen, damit diese Führungskräfte eben so unterwegs sind, damit Fehler wirklich zu Lernchancen werden und nicht zu einer Art Angstzone?
Genau, und da spielt natürlich auch wieder diese Grundannahme, die ich eben genannt habe, eine zentrale Rolle. Wir müssen wissen, eben, dass Dinge sich wahnsinnig schnell verändern, dass Dinge wahnsinnig komplex sind und dass es nicht mehr wie früher ist, man führt irgendwie eine Software ein, dann gibt es Schulungen für alle und dann läuft das für die nächsten 5 Jahre, sondern im New Work-Kontext sprechen wir ja dann häufig von Fehlern in Lerngrößen, und da steckt schon Substanz dahinter. Also das ist nicht nur einfach so eine Floskel. Ich teile diesen Ansatz total und würde das vielleicht gerne mal mit einem kleinen Beispiel schildern.
Ja, gerne.
Also stell dir vor, eine Behörde, die soll eine neue Software bekommen und da kommt so ein hervorragend geschulter Vertriebsmitarbeiter eines Softwareunternehmens, der präsentiert dann der Geschäftsführung eine neue Anwendung, zeigt das total überzeugend, was die alles kann. Geschäftsführung ist begeistert, die haben ja auch alle wenig Zeit und entscheiden sich für den Kauf. Aber schon während dieser flächendeckenden Einführung treten die ersten Schwachstellen auf, die zuvor nicht sichtbar waren. Das erlebe ich nahezu täglich. Es gibt einen riesen Frust in dieser Behörde. Alle stolpern über die gleichen Fehler. Es wird natürlich dann beklagt, wie schlecht das alles ist, wie gut doch das Alte war. Und dennoch lässt sich dieser Wandel ja nicht aufhalten. Hier ist meine Empfehlung, oder in diesem Fall wäre es natürlich sinnvoll gewesen, zunächst eine Projektgruppe ins Leben zu rufen, die diese Software über einen bestimmten Zeitraum in verschiedenen Bereichen auch testet. Dazu kann man auch dann die Mitarbeitenden einladen. Es gibt ja auch immer die, die wirklich Lust haben, diese Early Adapter, die sagen, oh super, da mache ich mal mit. Und so können dann auch auftretende Fehler und Fehlfunktionen, die dann auch diese notwendige Anpassung mit sich bringen, dann auch frühzeitig erkannt und auch behoben werden, bevor man das so über die ganze Organisation ausgerollt hat. Und erst wenn dann so diese Kinderkrankheiten da aus dem System überarbeitet wurden und die Anwendung wirklich auch auf die Bedürfnisse jetzt in diesem Beispiel der Behörde abgestimmt sind, dann kann das Rollout erfolgen. Das wird leider immer noch anders gemacht. Und das wäre etwas, wo wir hier uns ganz viel Ärger, Frust und auch ganz viele Fehler ersparen können. Und wie gesagt, dieses Beispiel, das habe ich nicht nur einmal erlebt, das stammt leider aus der Praxis. Und ich wurde dann irgendwann dazu gerufen, als dieser Frust so immens groß war, dass es echt schwierig war, das wieder einzufangen. Die Behörde war nahezu lahmgelegt und die Folge natürlich ein massiver Bearbeitungsstau. Und ja, das führte dann noch zu diversen Folgeproblemen und so könnte man dem gut vorbeugen.
Ich kann das gut nachvollziehen, diesen Ärger, dieser Frust, den die Leute da verspürt haben, weil es eben keine Testphase, keinen Pilot gab, sondern sofort in die Behörde tragen und jetzt arbeitet mal damit. Und ich überlege mir gerade, hier in der Podcast-Reihe, Andrea, hören ja ganz viele Trainer und Trainerinnen zu, Coaches, Erwachsenenbildner, mit Sicherheit auch viele Personen, die in Leitungsrollen unterwegs sind und in größeren Bildungsorganisationen arbeiten. Was würdest du diesen Leuten, diesen Zuhörenden sagen, was würdest du Führungskräften mit Bezug auf das Modell Mirror of Success bezüglich Trainings, Workshops oder Coaching empfehlen? Wenn sie damit arbeiten möchten, mit was sollten sie am besten beginnen?
Ja, zum einen kann man natürlich mein Buch lesen, Crash Course New Work, psychologische Sicherheit für Teamarbeit und Führung. Da gehe ich auch sehr intensiv auf diese Grundbedürfnisse ein mit sehr pragmatischen Fallbeispielen und auch mit handlungsleitenden Modellen und Ansätzen, wie man das in der eigenen Organisation umsetzen kann. Ja, und natürlich gibt es auch in meiner Akademie Seminare, zum Beispiel das zweitägige Basisseminar ist ein guter Starter. Das nächste ist am 5. und 6. März bei mir hier in Bremen. Und hier wird man erstmal mit dem neurowissenschaftlichen Ansatz vertraut gemacht und lernt erstmal kennen, wie man das in allen Bereichen einsetzen kann. Also ob du Führungskraft bist oder Trainer. Vielleicht bringst du als Trainer auch schon eine bestimmte Lieblingsmethode mit und kannst schauen, wie das mit diesem Mirror-Ansatz verknüpft werden kann. Denn der Mirror ist wirklich erstmal ein Metamodell. Also es geht hier ja wirklich um das Kennenlernen der psychischen Grundbedürfnisse und auch, wie können wir die im zwischenmenschlichen Miteinander sicherstellen. Das ist sowohl relevant für Trainer und Coaches als auch eben für Führungskräfte, die sich damit beschäftigen wollen. Es ist ein einfacher Augenöffner sozusagen mit einer wunderbaren Anschlussfähigkeit für wirksame Interventionen, ja, die über die Analyse mit diesem Mirror schnell erkennbar wird.
Andrea, wenn ich mir vorstelle, du bist als Trainerin unterwegs, du bildest also Bildungsfachleute aus, auch Coaches mit diesem Modell und legst du da besondere Schwerpunkte und gibt es da so Sachen, die du beobachtet hast, die tendenziell die teilnehmenden Führungskräfte bei dir im Training mitnehmen und bei sich in der Praxis anwenden und einsetzen können?
Das ist tatsächlich eine der Rückmeldungen, die ich am häufigsten bekomme. Ich habe ja auch ein Seminar für Führungskräfte in der Haufer-Akademie platziert, in Kooperation mit der Haufer-Akademie. Das führen wir auch überall in Deutschland durch. Und da kann man sich als Führungskraft natürlich auch anmelden. Und die häufigste Rückmeldung, die ich bekomme, ist tatsächlich die direkte Anwendbarkeit der Nutzen, weil man durch diese Erkenntnis dann seinen Führungsalltag und auch sein Mindset da anders gestalten kann. Ich glaube, das schönste Kompliment, was ich mal gehört habe, war, dass eine Führungskraft zu mir gesagt hat, das ist Neurowissenschaften im Sendung mit der Maus-Prinzip. Und Ivo, da sind wir wieder bei didaktischer Reduktion.
Ich liebe Sendung mit der Maus.
Das habe ich auch als großes Kompliment aufgefasst. Genau, und es geht einfach um diese Übersetzung, es wirklich diese Erkenntnis der Grundbedürfnisse zu verstehen, wie maßgeblich die an unserer Gesundheit, psychischen Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Motivation beteiligt sind, dass wir die nicht überspringen oder aussetzen können, sondern wie wir Arbeitswelten gestalten, wo wir diese biologischen Gesetze mitdenken, mit einbeziehen und dann individuell den Alltag jeweils, ob du als Trainer oder Coach oder als Führungskraft da dich damit auseinandersetzt, wie du das gestaltest. Ich möchte noch dazu sagen, dass ich nicht so Trainer und Coaches ausbilde als Coach-Ausbildung, sondern für Trainer und Coaches, die schon eine Weile auch am Markt sind, auch das als Vollerwerb haben, jetzt nicht Hobby-Coaches, sondern die wirklich mit diesem Ansatz arbeiten wollen, die sind herzlich willkommen. Aber Trainer- und Coach-Ausbildung so an sich als Basis biete ich nicht an.
Und was heißt denn das konkret? Ich bohre ein bisschen nach und frage dich, ja, was ändert sich dann? Ist das die Haltung von diesen Bildungsfachleuten, diesen Trainern und Coaches, wenn sie mit diesem neuen Modell arbeiten? Ist das die Arbeitsweise, die jetzt anders gestaltet wird? Was ändert sich bei denen?
Ja, also vor allem die Erkenntnis, dass es sich um neurobiologische Gesetzmäßigkeiten handelt. Nicht nur um bloße Empfehlungen oder Methoden oder ein Erfolgsrezept, das man jetzt irgendwie kopieren und abschreiben kann, sondern dieser Erkenntnisgewinn macht eigentlich den entscheidenden Unterschied. In dieser Ausbildung erforschen wir auch wirklich in einer Tiefe diese psychischen Grundbedürfnisse, auch noch andere neuropsychologische Mechanismen, wie zum Beispiel System 1 und System 2 nach Kahneman. Auch da, also wann treffen wir Entscheidungen unter Stress und wann sind wir handlungsfähig, da setzen wir uns auch ganz tiefgreifend mit auseinander. Und die Wege, wie dann diese Grundbedürfnisse gewahrt und gestärkt werden können, sind da ganz vielfältig. Und es geht eben hauptsächlich um diesen Erkenntnisgewinn, dass wir die nicht verletzen durch rhetorische Gewalt, Ausgrenzung oder Micromanagement, sondern immer mitdenken, dass das tiefgreifende Konsequenzen hat, wenn wir die verletzen, die Grundbedürfnisse, aber auch wenn wir sie wahren.
Wunderbar, sehr schön. Andrea, wir kommen langsam zum Ende von dieser Podcast-Episode. Von der Choreografie her ist es so, dass ich am Schluss immer versuche, zusammenzufassen, was die wichtigsten Erkenntnisse sind. Ich habe mir ganz viele Notizen gemacht und ich versuche das mal zu verbinden. Vom heutigen Gespräch über den Mirror of Success würde ich sagen, nehmen wir mit Punkt 1. Psychologische Sicherheit ist nicht irgendeine weiche Zusatzleistung, sondern tatsächlich neurobiologische Notwendigkeit. Ich versuche das kurz zu erklären. Es geht darum, dass Lernen, Entwicklung und Leistung dort entstehen, wo der Selbstwert von Menschen geschützt ist. Und umgekehrt Angst, Bloßstellung oder Bestrafung eher Schutzreaktionen im Gehirn aktivieren und eigentlich genau das blockieren, was Bildung brauchen würde, nämlich Offenheit, die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Gelegenheit, Fehler zu begehen, darüber zu reflektieren und letztendlich Entwicklung anzustoßen. Als zweiten Punkt habe ich mir notiert, der Mirror of Success übersetzt psychische Grundbedürfnisse in alltagstaugliche Führungs- und Bildungspraxis. Du hast erwähnt diese Bedürfnisse wie Zugehörigkeit. Du hast mehrfach über den Selbstwert gesprochen und dann auch, wie wichtig es ist, dass beispielsweise Teilnehmende in einem Lernangebot frühzeitig Orientierung erhalten. Wie läuft das hier? Und vielleicht auch Kontrollmöglichkeiten über den Verlauf haben. Es geht also um Wertschätzung und Transparenz. Dann natürlich im Arbeitsalltag auch, dass die Rollen klar sind und alle, die das wirklich wollen, sich beteiligen können. Ich sage immer, Betroffene zu Beteiligten machen von diesem Prozess und letztendlich eine Art faire Fehlerkultur aufzubauen. Und ich denke wirklich, wer diese Ebenen bewusst gestaltet, der schafft Lern- und Arbeitsräume, in denen Menschen aufblühen, in denen Menschen wachsen können. Als drittes Element habe ich mir aufgeschrieben, eine Fehlerkultur, ich würde sagen, eine positive Fehlerkultur entscheidet darüber, ob Organisationen tatsächlich lernen oder ob sie praktisch in Panik oder Angst erstarren. Und ich stelle mir wirklich vor, wenn es uns gelingt, so zu arbeiten, dass Fehler eine Art Einladung zum Lernen werden und dass es vielleicht auch ein Feedback gibt, das unmittelbar kommt, das frühzeitig kommt, ein Feedback, das selber von der Feedbacknehmerin oder dem Nehmer noch reflektiert und beantwortet werden kann, dann schaffen wir in Schulen, in Organisationen, in Firmen einladende Verhältnisse für außergewöhnliche und hilfreiche Lernprozesse. Statt mit Angst eine solche Entwicklung zu blockieren. Andrea, das sind meine Gedanken.
Sehr schön, Ivo, das hast du perfekt auf den Punkt gebracht. Ich bin begeistert. Ja, was würde ich dazu noch ergänzen wollen? Dass das keine Makulaturarbeit ist, sondern das muss wirklich gewollt und ernst gemeint sein, diese tiefgreifende Auseinandersetzung. Und da können auch mal Dinge bei auftauchen, die vielleicht nicht schön sind, denen man sich dann da widmen muss. Aber es geht eigentlich nur dieser Weg dorthin, sich dem Ganzen ehrlich und auch mit diesem Hintergrund, dass man wirklich diese von dir eben so schön beschriebenen Rahmenbedingungen auch wirklich gestalten möchte. Das ist jetzt nicht ein Eintagesseminar und dann haben wir andere Verhältnisse, sondern wirklich dieses ernst gemeinte sich gemeinsam auf den Weg machen. Und damit haben wir es, glaube ich, richtig gut abgerundet, Ivo.
Andrea, am Schluss frage ich immer meine Gästinnen und Gäste, wo findet man dich? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Wie kann man sich mit dir vernetzen?
Genau, natürlich haben wir wie alle auch eine Webseite www.mirror-of-success.de oder man schreibt mir eine Mail an mail@andrea-matthäus.de. Genau, und ansonsten findet man uns auch auf LinkedIn, also auch mit Mirror of Success oder unter meinem Namen bin ich auch ganz einfach zu finden. Und ich freue mich natürlich sehr auch über Feedback.
Wir werden unten in den Shownotes wie immer diese Links zum Vernetzen, Verbinden dort aufführen. Und mir bleibt einfach noch dir ganz herzlich zu danken für dieses tolle, inspirierende und auch für mich sehr lehrreiche Gespräch. Andrea, ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
Danke dir, Ivo. Das war mir eine Ehre, dass ich hier bei dir sein durfte bei Education Minds. Und vielen Dank.
Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.